Willkommen bei Bauern ohne Hof, der Landwirtschaftspodcast mit Dietmar Vogelmann, in dem sich alles um Alternativen, Permakultur, Selbstversorgung und Urban Farming dreht. Alle Infos zum Podcast findest du auch auf www.bauerohnehof.de. Und hier ist Dietmar Vogelmann.
So, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bauern ohne Hof. Heute haben wir wieder eine richtig spannende Folge. Und zwar, es geht um Weidehähnchen. Ich habe meinen Kollegen von Schickermoser Weidehähnchen hier als Gast. Und zwar den Sören Spickermann. Hallo Sören.
Guten Tag.
Schön, dass du dabei bist. Wir sind ja eigentlich mehr oder weniger Kollegen. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Wo kommst du her? Wie alt bist du? Was hast du vorher so gemacht?
Also, ja, mein Name ist Sören Spickermann. Ich bin jetzt 31 Jahre alt, komme aus dem Sauerland, NRW, habe eine Ausbildung gemacht als Industriekaufmann, habe noch 2 Jahre danach im Büro gesessen, nachdem die Ausbildung fertig war. Und ja, das war halt im Endeffekt nicht so das Wahre.
Ja, das hat ja nicht so viel mit Landwirtschaft zu tun, oder?
Nein, nicht so wirklich viel. Hab auch keine landwirtschaftliche Ausbildung, hab 3 Semester im Endeffekt aktiv Landwirtschaft studiert, ökologische Agrarwissenschaften in Witzenhausen, okay. Aber ja, auch nur 3 Semester, also weit, weit entfernt vom Abschluss.
Ja. Und dann hat sich einfach dazu getrieben, das jetzt anzufangen, oder wie kam das? Oder wir fangen mal von vorne an, dass wir vielleicht mal so ein Gespür dafür kriegen, wie das funktioniert bei euch. Wie lange gibt es denn schickemoser.de schon?
Wir sind gestartet 2016, also es geht jetzt gerade ins 5. Jahr los.
Okay, und wer ist wir? Also machst du das mit ein paar Kollegen zusammen,
oder? Mittlerweile nicht mehr. Also wir waren am Anfang zu dritt gewesen. Nach den ersten 2 Jahren sind die anderen beiden allerdings ausgestiegen. Das heißt, ich mache es jetzt schon 2 Jahre alleine und 2 Jahre haben wir es vorher zu dritt gemacht.
Okay. Gab es da Gründe für den Ausstieg oder war einfach, hat es halt nicht gepasst?
Ja, ich sag mal, das Komplettpaket, ne? Also, nee, alles, was man sich so vorstellen kann.
Okay. Also dann gehe ich mal davon aus, dass du bist der Initiator der ganzen Geschichte gewesen wahrscheinlich, oder?
Nee, in der Tat
wie kommt man denn
nicht. Okay. In der Tat war ich eigentlich nur der sich so ein bisschen rangehangen hat.
Okay.
Die Idee kam von einem der anderen beiden. Ich habe von dieser ganzen Methode, wie die Hähnchen gehalten werden, vorher noch nie was gehört gehabt. Bis die beiden mir das gesagt hatten. Ich weiß auch gar nicht ursprünglich, wie er auf die Idee gekommen ist, wo er die Infos her hatte, wo das Ganze von ausging. Hat sich halt für mich gut angehört zu dem Zeitpunkt. Und ja, wie gesagt, ich wollte nicht länger im Büro sitzen. Und dann habe ich gesagt, ja, bin ich dabei. Und
Dann erzähl doch mal, wie euer System funktioniert. Also was macht ihr anders wie andere Hühnchenzüchter?
Ja, sind im Endeffekt mehrere Dinge, die anders sind, die aber irgendwie alle zusammenhängen. Also wir bauen, die Ställe sind selbst gebaut. Sind so aufgelegt auf 70 Tiere ungefähr. Laut Bioverlagen dürfen ein paar mehr rein.
Ein so ein Stall für 70
genau,
Tiere.
Genau, ein Stall für 70 Tiere.
Okay.
Sind immer so 3-4 Ställe in einer Gruppe. Das heißt, die haben schon mal eine maximale Gruppengröße von 280 Tieren. Das ist schon mal wesentlich geringer als auch in, ich sag mal, herkömmlicher Biohaltung. Das heißt, man hat schon mal wesentlich geringeren Stress bei den Tieren drin. Und dann ist das Wichtige, die Ställe sind unten offen. Das heißt, die Tiere sitzen direkt auf der Weide. Es gibt keine extra Einstreu. Und dann werden die Ställe jeden Tag um eine volle Länge bewegt. Das heißt, die Tiere haben jeden Tag wieder sauberen Untergrund. Das heißt, Die Tiere haben immer frisches Grün, so es denn draußen regnet und überhaupt irgendwas wächst. Das ist jetzt letztes Jahr und dieses Jahr ja ein bisschen problematisch, aber da steckt man leider nicht drin. Und vor allem haben die Tiere halt immer einen sauberen Untergrund. Das heißt, es gibt keinen Keimdruck. In fast 4,5 Jahren jetzt, seitdem das Ganze läuft, musste noch nicht einmal der Tierarzt gerufen werden.
Ja, das klingt auch nicht schlecht, ja. Und also die Tiere leben in so einem, ja, Chicken Tractor heißt es genau. In Englisch, glaube ich. Gibt es ein deutsches Wort dafür? Glaube ich nicht, ne? Mobile Hühnerstelle.
Ja. Wobei man bei mobilen Hühnerstellen natürlich immer an die großen Ställe denkt, ne?
Großen denkt, ne? Ja, genau. Ja, also ich habe damals bei mir mit dem Landwirtschaftsamt gesprochen und die haben gesagt, das zählt doch als Hobbytierhaltung, ich glaube bis 300 Hühner oder sowas in die Richtung. Also das ist ja, also im Vergleich zu einer konventionellen Herstellung oder beziehungsweise ist ja der Zucht, sage ich jetzt mal, ist es ja wirklich überschaubar.
Ja, natürlich. Also ich weiß jetzt gerade nicht, wo die Grenze liegt genau. Aber ich habe natürlich auch mehr
Tiere. Das wird auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich
sein. Ich habe jetzt gerade aktuell belegt, sind jetzt gerade nicht so viele, aber im Maximum habe ich belegt 26 Ställe. Ah, 70 Tiere.
Also. Ja, das ist ja aber schon eine ganze Nummer.
Sind halt, ne? Aber die Tiere kriegen ja von den anderen Gruppen im Endeffekt nichts mit, ne? Das heißt, die Tiere sind immer in ihren kleinen.
Ja, und auf welcher Fläche machst du das? Hast du dann eigene Fläche oder?
Die Fläche ist gestartet im Endeffekt am Anfang aus einer Kooperation heraus mit einem anderen Biobetrieb. Die haben hauptsächlich Milchviehhaltung. Und dann läuft das immer, das nennt sich Pensionstierhaltung. Das heißt, wir können die Flächen des Betriebes mitnutzen. Sind dann nicht direkt unterverpachtet, es ist irgendwie so ein Zwischending. Und dann habe ich noch aus Familienbesitz eine so knapp über 3 Hektar Eigenfläche.
Okay. Das heißt, der wo das oder die Fläche, wo du mit benutzt, der geht dann quasi mit seinem Milchvieh drüber als erstes und du kannst mit den Hühnchen hinterherlaufen.
Genau, also entweder, also die ersten Jahre war es, es wurde halt vorher abgemäht. Sind jetzt nicht die hofnahen Flächen, deshalb sind die Milchkühe nicht da drauf. Also die ersten Jahre wurde es vorher abgemäht, dann die Hähnchen drüber. Mittlerweile haben sie auch einige Fleischrinder dabei gekriegt und die grasen jetzt die Wiese vorher ab. Also es ist halt mit Fleischstieren wesentlich einfacher zu machen, weil die flexibler sind, was die Weideverteilung angeht. Ne? Milchvieh muss halt immer in Stallnähe stehen.
Dass es ja zum Melken wieder zurückbringen kann. Und woher kommt denn die Motivation, sowas zu machen? Also ich hast gesagt, okay, das hat dir am Anfang gefallen und hast gesagt, steigst du mit ein, aber das dann weiterzuführen, da muss ja irgendeine Motivation dahinter stecken.
Ja, ich sag mal, es sind mehrere Dinge, ne? Wie gesagt, zum einen, also Büro war gar nichts für mich. Zum anderen, ja, ich fand das als Kind schon immer, ne, sehr ländlich aufgewachsen, auch schon immer so ein bisschen Berührungspunkte mit der Landwirtschaft gehabt, auch wenn meine eigene Familie den landwirtschaftlichen Betrieb schon vor meiner Geburt eingestellt hat. Und ja, ne, man arbeitet halt einfach draußen, man ist sein eigener Chef und ja, es ist halt auch einfach eine ehrliche Arbeit, ne? Man weiß, was man macht, wenn man weiß, was man am Ende des Tages geschafft hat. Und gerade.
Ich glaube, ganz wichtig ist auch.
Ja. Und gerade mit den Hühnern ist einfach, ne? Es war halt von Anfang an, es sollte halt irgendwie in die Tierhaltung reingehen. Und mit Hühnern ist halt ein einfacher Einstiegspunkt, ne? Wesentlich weniger.
Ja, das stimmt.
Kapitalbedürftig und auch, ja, schneller. Ich sag mal in Anführungszeichen ein Produkt, was am Ende rauskommt. Ne? Wenn man Rinder hält, dann dauert das halt erstmal 2 Jahre, bis man soweit ist.
Wie lange hältst du denn die Tiere? Also beziehungsweise wie kriegst du die als Eintagesküken oder bekommst du die schon ein bisschen älter? Züchtest du sie selber oder wie läuft das bei euch?
Ich krieg die als Eintagesküken. Dann sind die ungefähr 3,5 Wochen. Es kommt immer darauf an, wie das Wetter so draußen ist, wie kalt es ist, wie nass es ist. Also ungefähr 3,5 Wochen sind die dann im Kükenstall, wo sie dann halt ihr Daunen abwerfen können, Federkleid kriegen und dann ziehen sie um in die Mobilstelle.
Okay, und wie lange sind sie dann noch draußen?
Also insgesamt werden sie 10 bis 14 Wochen alt. Also ich schlachte immer jede Gruppe 5 Wochen lang, damit ich jede Woche Frischware habe. Die ersten werden nach 10 Wochen geschlachtet, die letzten nach 14 Wochen. Na, das hört sich...
Oh, dann sind die aber relativ groß, oder?
Die sind dann relativ groß, ja.
Was wiegt bei dir so ein Händel?
Ist total unterschiedlich, ne? Das ist jetzt halt kein System, was darauf aufgelegt ist, eine uniforme Herde hinterher zu haben. Das geht, ich sag mal, von 1,8 bis 3 Kilo.
Okay. Ja gut, das geht ja noch. Die Problematik, die ich immer bei mir hatte, ist, dass viele Leute heutzutage wissen ja gar nicht mehr, wie man ein ganzes Hähnchen kocht.
Das ist.
Und je größer das wird, umso schwerer wird die Zubereitungsart.
Ja, deshalb lasse ich den Großteil der Tiere zerlegen, weil die Leute halt lieber Einzelteile kaufen als ganze Hähnchen. Das war letztes Jahr, glaube ich, 30% ganze Hähnchen, 70% zerlegt.
Das ist aber ein viel höherer Mehraufwand, oder? Kam da die Nachfrage von den Kunden, die gesagt haben, oh, Sören, mach mir die mal kleiner, oder?
Nee, es war eigentlich von Anfang an so gemacht, weil es eigentlich von Anfang an klar war, dass es mit Teilstücken einfacher wird. Und ich mache so 4.500 Tiere im Jahr, die als ganze Hähnchen zu vermarkten, das ist gar nicht so einfach, dem Preissegment, ne? Und von den 30% ganzen Tieren ist halt auch ein Großteil davon, der in die Gastronomie geht. Ja, sonst wäre der Anteil auch nicht so hoch.
Bist du in so umliegenden Städten in der Gastronomie dann, oder? Also ich habe gesehen, du bist so in der Richtung Dortmund, ist nicht so weit weg, oder auch Hamm und Unna und so. Ja. Ist ja auch mehr oder weniger in Reichweite. Ist das denn dann so dein Einzugsgebiet, oder?
Das Einzugsgebiet ist tatsächlich ein bisschen größer. Also ich fahre bis Köln-Düsseldorf so. Das sind schon ein paar Meter.
Oh, doch so weit, okay. Ja.
Also das ist, wie weit ist das, weiß nicht, 100 Kilometer ungefähr?
Okay, ja, na gut. Dann hast du ja guten Ruf erarbeitet. Das war ja auch nicht von vornherein so,
nee,
oder?
Nee, das war nicht von vornherein so. Ne?
Ist harte Arbeit.
Ja, das auf jeden Fall. Aber umso länger man es macht, umso einfacher wird es im Endeffekt, ne? Weil ja, dann hat der eine doch schon mal wieder was davon gehört und dann kommt man doch leichter auch irgendwo rein.
Nee, ja, das stimmt. Vitamin B. Ja, wenn du 4.000 Tiere in der Saison hast, wie lange geht denn so eine Saison?
Die ersten Küken krieg ich Ende Februar, Anfang März, sodass die Anfang April auf die Flächen rausgehen. Und die letzten werden passend zu Heiligabend geschlachtet.
Okay, das ist aber doch relativ lange. Also die kälteren Monate, November, Dezember, nimmst du auch noch so mit.
Ja.
Weil es ist ja dann doch relativ feucht auch schon und regnerisch ein bisschen, oder?
Das ist eigentlich nicht wirklich ein Problem hinten raus. Die letzten Küken gehen Ende September raus. In die Mobilstelle. Das ist so ein bisschen.
Das heißt, die Tiere sind schon so abgehärtet, dass.
Das ist ein bisschen der Knackpunkt. Das heißt, so Ende September muss man nochmal hoffen, dass ganz gutes Wetter ist. Bis in Oktober rein und dann November, Dezember ist eigentlich relativ egal, weil die Tiere dann schon so groß sind, dass die damit absolut zurechtkommen. Man muss natürlich ein bisschen gucken, auf welche Flächen man sie dann stellt. Also es sollten dann nicht die Flächen sein, wo sich Staunässe oder sowas bildet. Da muss man halt sich so ein bisschen mit den Flächen rantasten, dass man die eher feuchteren Standorte halt im Sommer nimmt und die eher trocknen, wo das Wasser besser abfließt, halt im Frühjahr und Herbst.
Okay. Und wenn du so viele Tiere hast und versuchst du für die Zuhörer, um das so ein bisschen verständlicher zu machen, also die werden ja jedes Mal bewegt oder jeden Tag bewegt, wie oft gehören die auf die Anfangsfläche wieder zurück in der Saison oder versuchst du das zu vermeiden, dass man
Gar nicht.
wirklich sagt, okay, gar nicht.
Die jede Quadratmeter Wiese wird im Endeffekt nur einmal im Jahr belegt. Das
Okay.
ist einmal, ne, um die Flächen halt auch nicht zu überdüngen, weil da kommt halt schon ganz schön Stickstoff hinten raus aus den Tieren. Und
Ja,
halt
ja,
auch, ne, was den Keimdruck angeht, einfach, ne? Also der Keimdruck ist dadurch,
Okay.
ne, es dauert mindestens ein Jahr, bis die Tiere wieder auf der Fläche waren, wo schon mal welche drauf waren. Das heißt, klar, es gibt ein paar Dinge, die länger leben, Keime, als ein Jahr auf Flächen im Boden, aber das ist verschwindend gering.
Ja. Und dann müsst ihr eine wunderschöne Weide haben.
Ja, das kommt immer darauf an, wie scharwütig die Tiere sind. Also manche basteln sich lieber Staubbäder, dann sieht es danach nicht mehr ganz so schön aus. Und wenn natürlich kein Regen danach kommt, ne, dann.
Ja, das ist immer die Problematik der
Also
Regen.
ich sag mal, wenn es richtig gutes Wetter gab, die Sonne schön schien, es warm war, aber zwischendurch auch geregnet hat, der Boden genug Feuchtigkeit hat, dann sieht man, wenn man nicht direkt darüber steht, nach 4 Tagen nicht mehr, wo die Tiere waren.
Ja, das habe ich festgestellt. Ja, das ist
Das
ja.
ist echt.
Aber die haben einen sehr großen Einfluss auf die Weide. Also man denkt es gar nicht so, aber das ist schon immens, was die
Also
Tiere da eigentlich arbeiten für
man
einen.
kann es aus, weiß ich nicht, aus einem Kilometer Entfernung oder so. Ich wohne ja hier ist ja alles hügelig. Wenn man auf dem einen Hang steht und so auf dem anderen sind, dann kann man es aus einem Kilometer Entfernung sehen, wo die Tiere waren. Sowohl was sie an Wiese runtergearbeitet haben, sage ich mal, als auch das, was nach den Tieren wieder hochgewachsen ist. Es
Ja,
unterscheidet
ja,
sich
ja.
beides deutlich vom, ich sag mal, in Anführungszeichen Normalzustand der Wiese.
Und schlachtet ihr die Tiere selber oder habt ihr eine
Nee, das
Lohnschlachtung?
geht in die Lohnschlachtung. Zum
Okay.
einen, ja, ich schlachte bis zu 200, 300 Tiere die Woche. Je nachdem, also es ist nicht jede Woche gleich. Manchmal sind es auch nur so 60, 70, manchmal aber auch 300. Das ist zeitlich einfach nicht machbar. Und
Hast du da Mitarbeiter oder machst du das alles
ich mache
alleine?
das alles alleine.
Da bist du ja schwer beschäftigt. Jetzt verstehe ich auch, warum es so schwer war, einen Termin mit dir zu
Ja,
kriegen.
ist nicht immer ganz so leicht.
Du hast einen langen Tag, oder?
Ja, also heute wird es 11:30 werden, denke ich, bis ich Feierabend habe.
Muss noch einmal rumgehen, füttern und so,
Nee,
oder?
die werden nur morgens gefüttert, die Tiere. Also morgens werden die Tiere versorgt, Stall wird versetzt, danach wird gefüttert, danach kriegen sie frisches Wasser. Abends muss ich dann nur noch einmal hin, nach dem Rechen gucken, Stelle wieder zumachen. Und
Hattet ihr schon mal Probleme mit irgendwelchen Füchsen, Mardern oder sowas in der Richtung?
ja, schon mal vorgekommen. Also Marder war, glaube ich, zweimal da. Und der Fuchs einmal.
Aber ihr habt auch so Elektronetze außenrum,
Genau,
gell?
Elektronetz drum, aber dann hat man mal nicht genug Erdung drauf, dann funktioniert es nicht, dann kommt der Marder doch irgendwie da durch. Aber
Ja, ist
ist
ärgerlich.
ärgerlich, also, aber gehört irgendwo dazu und solange es nicht zu häufig auftritt, muss man damit leben.
Ja, ein Geben und ein
Ja.
Nehmen. Sören, gehen wir mal zum nächsten Punkt über so, über das Projekt, über das, ja, die Bürotätigkeiten, die so anfallen. Wo lagen denn so die anfänglichen Hürden bei eurem Projekt? Also ich sage jetzt mal Stichwort Bürokratie, Veterinäramt, Vermarktung, solche Sachen. Es ist ja doch schon ein bisschen was anderes, das, was nicht jeder macht. Und auch für die Bürokraten, die das hören, also bei mir war das zumindest so, die wussten damit erstmal nichts anzufangen.
Ja, genau, definitiv. Da versteht keiner ein Wort von dem, was man sagt. Also es hieß dann, wir wollen, der Plan war am Anfang, dass wir mit 6.000 Tieren im ersten Jahr starten. Das war halt ein bisschen zu viel. Das haben wir hier vermarktungstechnisch nicht weggekriegt, aber das wurde dann davon ausgegangen, dass wir einen Stall mit 6.000 Stallplätzen bauen wollen.
Okay.
Weil keiner verstanden hat, was wir machen wollen. Ne? Also man muss es den 3-4 Mal erklären teilweise. Weil die Leute, ja.
Und wie lange hat's gedauert, bis es endlich mal kapiert
hat? Wie lange hat das insgesamt gedauert? Ich weiß es nicht mehr genau. Also es hat sich schon 4 Monate bestimmt, bis alles soweit war.
Und konntet ihr davor auch gar nicht anfangen?
Das war alles ein bisschen, ein bisschen spitz auf Knopf. Also die Kühe konnten kommen. Die Mobilstelle waren dann noch nicht genehmigt, weil wir bescheuerterweise für die Mobilstelle eine Baugenehmigung brauchten, obwohl die eigentlich gar nicht baugenehmigungspflichtig sind. Und dann muss natürlich jeder mitsprechen, Wasserbehörde etc. etc. Das ging dann im Endeffekt alles nur innerhalb von 4 Monaten, weil der Vater von einem guten Freund bei der Stadt arbeitet und sich dann den Stapel genommen hat und einmal damit durch jede Abteilung marschiert ist und gesagt hat, hier, kümmert euch. Sonst hätte es wahrscheinlich noch länger gedauert.
Was hat denn der Veterinär zu der Geschichte gesagt? Weil die sind ja eigentlich normalerweise immer auf der Seite von den Tieren, auch vom Tierwohl und so.
Veterinär war eigentlich gar kein Problem. Das war alles.
Ich glaube, die haben das auch gut unterstützt.
Ja, oder? Die waren zumindest sehr interessiert und fanden das alles spannend. Ich weiß es nicht mehr genau, ob da jetzt irgendwie großartig Unterstützung kam, aber es war auf jeden Fall definitiv kam kein Gegenwind.
Okay. Und wenn man jetzt mal so in die Kundenrichtung geht, gab es denn viel Unterstützung am Anfang oder wurde es ein bisschen schief angeschaut, auch von den Nachbarn oder von anderen Landwirten?
Vermarktung war am Anfang schwer und von anderen Landwirten werde ich immer noch schief angeguckt, ne? Das ist
ja, du als Quereinsteiger.
Ja, das auch, ne? Und ich habe nicht mal einen Trecker. Das ist ja. Oh.
Ja.
Nee, Vermarktung war am Anfang. Also 2-3 Kunden kamen relativ schnell, die sich von dem Konzept überzeugen ließen. Also Großkunden, Privatkunden sowieso, ein paar mehr dann. Aber da kann ich auch wirklich gar nicht so viel zu sagen, weil da habe ich mich die ersten 2 Jahre nicht drum gekümmert. Das hat der...
Ja, du warst eher für die operative Arbeit.
Genau, ich habe mich von Anfang an hauptsächlich um die Tiere gekümmert, bis die anderen beiden dann ausgestiegen sind und ich im Endeffekt dann alles übernehmen musste.
Okay. Und wie hoch war denn so die anfängliche Investition? Also habt ihr wirklich alles aus eigener Tasche erstmal bezahlt? Habt ihr eine Bank gebraucht? Ging das so alles?
Nee, wir haben einen Bankkredit aufgenommen am Anfang. Mittlerer 5-stelliger Betrag auf.
Und die Bank, also ihr habt ja, okay. Also. Und die Bank hat euer Konzept so angenommen oder waren die anderen zwei, hatten die was mit der Landwirtschaft zu tun?
Nee, die waren anderen beiden auch nicht. Auch komplett landwirtschaftsfern.
Ja, aber dann habt ihr ja ein gutes Konzept erarbeitet, dass die Bank für 3 Leute, die nichts mit der Landwirtschaft zu tun haben, einen Kredit bekommt.
Ja, allerdings muss man auch sagen, wir waren alle Mitte 20, alle Ausbildung, Studium fertig und die Summe auf 3 Leute umgelegt. Also das war jetzt nicht wirklich ein Risiko für die Bank.
Okay.
Selbst wenn es alles vor die Wand gefahren wäre. Also dafür eine Privatinsolvenz zu gehen, das wird, glaube ich, keiner machen.
War das noch überschaubar?
Ja.
Und ich gehe mal davon aus, du machst das alles hauptberuflich und hast Spaß dabei. Ist das so deine Erfüllung jetzt oder sagst du, oh, da könnte noch mehr kommen?
Da könnte noch mehr kommen. Geplant ist aktuell nichts. Ich habe so über die letzten Jahre gelernt, mit Planung funktionieren letztendlich nie so, wie man sich das vorstellt. Also lieber machen, gucken, was kommt, anstatt Großpläne zu machen, die am Ende eh nicht so eintreten, wie man sich das vorgestellt hat.
Ja, das ist wohl wahr. Jetzt noch eine persönliche Frage. Hast du da irgendwelche Schulungen dann mitgemacht oder Trainings oder sowas? Es gibt ja so landwirtschaftliche Institute, wo man bestimmte Kurse belegen kann, Hühnerhaltung oder sowas in die Richtung. Oder hast du dir mehr oder weniger alles selbst beigebracht?
Also wir mussten am Anfang Sachkundenachweis Geflügelhaltung machen. Ist halt vorgeschrieben von den Behörden, weil keiner eine landwirtschaftliche Ausbildung hatte. Das war ein 3-Tageskurs, den ohne irgendjemanden auf dem Schlips zu treten, man sich vollkommen hätte sparen können. Und ansonsten, ja, viel gelesen und ja, die 3 Semester an der Uni waren halt auch so ein bisschen als
Okay.
Vorbereitung, Schrägstrich, Zeitüberbrückung zwischen meiner Kündigung und dem Zeitpunkt, wo wir starten konnten.
Okay, also ich sag mal für die, die das vielleicht, die sich so ein bisschen mit alternativen Landwirtschaft auseinandersetzen und wahrscheinlich auch Englisch sprechen, denen wird wahrscheinlich dieser Joel Salatin was sagen. Der ist ja so ein bisschen der Pionier der ganzen Geschichte. Richard Perkins ist, glaube ich, so der europäische Pionier der ganzen Freilandhühnerhaltung oder alternativen, regenerativen Landwirtschaft, da kommt es ja, glaube ich, alles her. Das sind ja dann auch schon wahrscheinlich deine Einflüsse, die du so ein bisschen hast, oder?
Genau, also da einmal die ganzen Bücher quer gelesen, muss ich halt die Dinge rausnehmen, die man für wichtig erachtet und ja, man muss sagen, das Beste aus den Büchern rausholen. Also es ist auch ein paar Sachen drin, wo man sich nur an den Kopf packt, würde ich mal sagen. Aber im Großen und Ganzen, ja, daher kommt das auf jeden Fall.
Okay, ich denke, wenn man mit gutem Menschenverstand, also mit gesundem Menschenverstand und so ein bisschen auch Logik und auch sachlich an so eine Sache rangeht, dann kann man da schon sehr erfolgreich mit sein. Das ist bisher auch das beste Beispiel dafür. Also mit wie alt? 31 hast du gesagt, gell? Also das ist schon also Respekt, Hut ab. Nächste Frage. Ein Hörer möchte jetzt endlich mal so einen Huhn von dir probieren. Wie funktioniert das? Muss er in deiner Gegend sein? Hast du einen Online-Shop oder wie kommt man an die schicken Moser Weidehähnchen ran?
Ja, müsste schon irgendwo in relativer Nähe zu mir sein. Also ich habe keinen Online-Shop, möchte ich auch persönlich nicht rein. Scheue ich mich so ein bisschen vor gekühlten Transporten. Ist ein fürchterlich logistischer Aufwand und dann auch das Problem. Ja, was passiert denn, wenn der Kunde dann, wenn das Paket ankommt, doch nicht zu Hause ist? Dafür sind mir die Tiere zu schade, als dass ich sie irgendwo in der Sonne im Karton
Ja,
verkommen lassen
klar.
möchte.
Ja.
Und ja, ne, wie gesagt, natürlich spielt auch einfach so der Regionalitätsgedanke ein bisschen mit. Also wie gesagt, ich fahre bis nach Köln, das reicht mir dann aber auch. Und dann wird
Und du machst Wochenmärkte, habe ich gesehen auf deiner Internetseite, oder ist das nicht mehr
genau
aktuell?
das, also die Internetseite ist leider im Großen und Ganzen komplett nicht wirklich mehr aktuell. Ist gerade in Arbeit, dass die endlich mal neu gemacht wird. Wochenmärkte mache ich nicht mehr selber. Das ist im Endeffekt das Einzige, was auf der Strecke geblieben ist, so komplett, nachdem die anderen beiden ausgestiegen sind. Da habe ich allerdings unseren ehemaligen Standnachbarn vom Markt, der die Sachen für mich jetzt mitnimmt und auf dem Markt verkauft.
Okay, habt ihr so eine kleine Kooperation,
Genau.
das ist ja super.
Und ansonsten Bioläden in der Region, Abrufverkauf. Über ein paar andere Direktvermarkter, die Rinder und Schweine verkaufen selber.
Aber du verkaufst deine Tiere dann schon hauptsächlich in tiefgefroren oder frisch?
Das meiste, würde ich sagen, geht frisch raus. Ich kann es jetzt gar nicht sagen, in welchem Verhältnis, aber ich würde sagen, jetzt mal so grob aus der Luft gegriffen, 70 bis 80% gehen frisch raus.
Deswegen musst du auch wahrscheinlich regelmäßig diese 200-300 Tiere wöchentlich haben, dass halt auch der Nachschub immer gewährleistet ist. Weil TK kann man sich ja meistens immer noch so ein bisschen Zeit lassen
Genau.
oder einteilen, sage ich jetzt
Deshalb
mal.
schlachte ich auf jeden Fall jede Woche. Damit es immer jede Woche Frischware gibt, zumindest in der Saisonzeit. Also das wäre dann von Mitte Mai bis Ende Dezember.
Okay.
Und deshalb auch Großteil des Kredites lief halt auch in Kühlfahrzeug, um halt die Ware auch immer
Okay.
vernünftig frisch liefern zu können.
Ja, macht Sinn, klar. Ist euer Schlachthof weit weg? Da gibt es ja auch schon wieder Regulierungen und so, muss ich jetzt auch feststellen.
Der Schlachthof liegt von mir jetzt zu Hause, sind das so 35, 40 Minuten von der Fläche, wo
Okay.
jetzt.
Bringt ihr die dann in diesen Hühnerboxen oder macht ihr da einen Anhänger voll und fahrt los
Genau, die
oder?
kommen in die Boxen rein und dann in Anhänger und dann bringe ich die morgens weg am Schlachttag.
Okay. Ja, Zukunftspläne, Sören.
Ja.
Gibt's noch was ihr vorhabt, was ihr ausprobieren möchtet? Es muss ja nicht immer gleich sein, aber ich finde es ja immer interessant, wenn Leute Ziele haben und was haben, wo man drauf hinarbeiten kann.
Ja, wie gerade schon mal gesagt, ne, also ich halte von der ganzen Planerei nicht so viel. Ich lasse es lieber auf mich zukommen. Was ich wirklich gerne noch machen würde, ist so ein bisschen in die Freiland-Schweinehaltung reinzugehen. Aber das ist halt,
Da sind die Auflagen
das
sehr, sehr, sehr
ist,
streng.
das ist ein ganz schön dickes Brett, was man da bohren muss, um da irgendwie an den Start zu kommen. Aber so, ich sag mal, nicht mittelfristig, aber langfristig würde ich da gerne noch mal rein.
Sowas in die Richtung Pute oder anderes Geflügel, eher weniger, oder?
Bin auch am Überlegen, ich habe noch so einen schönen Teich hier auf dem Grundstück, ein bisschen mal mit Enten zu probieren. Pute, einem müssen die Tiere auch irgendwie gefallen, mit um die man sich jeden Tag kümmern muss. Und Pute
Na
gehört jetzt nicht
klar.
so ganz dazu.
Okay, also ich habe mir für mich noch so ein Wachteln habe ich mir noch überlegt letztens.
Ja.
So Freiland-Wachteln, das ist ja sowas, was mich noch so ein bisschen interessieren könnte. Aber so Schweine habe ich auch schon ein bisschen so rangezwinkert, aber da sind die Auflagen für Freilandhaltung. Da ist es einfacher, einen Stall zu haben.
Ja.
Da sind die Auflagen wesentlich weniger, wie wenn sie draußen sind. Schade eigentlich, ne?
Ja, also wir hatten tatsächlich mal den Veterinär da gehabt, um sich das Ganze anzugucken wegen Schweinehaltung. Und das wäre sogar alles irgendwie von ihm abgesegnet worden, aber alleine der Batzen Geld, den man für die Zäune in die Hand nehmen muss oder so, das ist aktuell noch nicht wirklich erreichbar.
Ja. Naja, vielleicht kommt es ja dann auch in der Zukunft. Und so an sich, also von der Größe her mit den 4.000, 4.500 Tieren, bist du zufrieden oder denkst du, da könnte man noch ein bisschen mehr oder lässt du das wirklich? Ich meine, im Endeffekt ist ja die Nachfrage regelt ja wahrscheinlich das, wie du züchtest, gehe ich mal davon aus. Wenn die Nachfrage höher wird, wirst du wahrscheinlich auch sagen, okay, dann baue ich halt nochmal 5 solche Ställe, oder?
Genau, das hängt letztendlich an der Nachfrage. Ich hätte jetzt wahrscheinlich dieses Jahr schon hochgehen können in den Stückzahlen, aber auch wenn das Ganze doch verhältnismäßig kurzfristig planbar ist, ist jetzt im Endeffekt auch schon 2/3 des Jahres gelaufen, ne? Was
Ich meine,
Tierplanung
den
angeht.
Arbeitsaufwand darf man
Ja,
ja auch
genau.
nicht unterschätzen.
Nee, aber
Also das ist ja dann
genau
doch schon.
aus Gründen des Arbeitsaufwandes würde ich eigentlich gerne noch hoch mit den Stückzahlen schon so auf 6.000 bis 7.000perspektivisch gehen, um einfach eine Arbeitskraft dabei holen zu können. Sei es.
Also du bräuchtest wenigstens 6, 7, dass sich das lohnt, eine Arbeitskraft zu holen, oder?
Ja, gut, das kommt immer darauf an, in welchem Umfang man jetzt eine Arbeitskraft einstellt, ob man jetzt auf 450 € Basis geht, ob man Vollzeitangestellten oder so dabei hat. Ist noch nicht durchkalkuliert, aber auf jeden Fall muss das Ganze noch ein bisschen wachsen, damit man jemanden dabei holen kann.
Ja. Ja, gut. Dann wünsche ich dir viel Erfolg bei der ganzen Geschichte. Also es ist wirklich spannend und ich finde das wirklich interessant, weil es gibt nicht so viele Leute, die das bis jetzt machen. Und wie gesagt, ich habe jetzt, wann habe ich angefangen? Vor 2 Monaten, glaube ich, wobei ich auch fast ein halbes Jahr geplant habe. Und
Das geht ja
weil die
noch
Behörden
mit.
mir so im Weg
Das
standen.
geht ja noch mit der Planung.
Ja. Aber wie gesagt, ich bin auch Quereinsteiger und ich bin auch so, okay, ich probiere das jetzt halt einfach mal aus und mache. Ich war wirklich verwundert. Meine erste Charge waren jetzt 50 Tiere und ich hatte die schon verkauft, bevor ich sie überhaupt da hatte. Und das war an dich so echt motivierend, wo ich sagte, hey, von wegen die Resonanz von den Kunden, also bei mir waren es jetzt nur Privatkunden, das wird bei dir ein bisschen anders sein, aber die Resonanz, die man dann bekommt, nachdem man das ausgeliefert hat, von denen, oh super, und also Qualität top und so. Also das ist wirklich ein Ansporn.
Ja, definitiv. Also wir hatten das ja auch gemacht ganz am Anfang, bevor das Ganze offiziell gestartet ist, haben wir einen Testlauf gemacht mit 120 Tieren. Und ja, die haben wir auch ganz einfach im verwandten Bekanntenkreis alle losgekriegt. Und ja, das war super Motivation.
Was verlangst du für ein Kilo, wenn man fragen kann?
Fürs ganze Tier 13,50 Euro pro Kilo, Brust 34, Schenkel 14,90 Euro, Flügel 10,90 Euro, Leber 11,90 Euro.
Oh, das ist aber eine ganze Menge, ja. Also, es geht eigentlich. Und für Restaurants ist es anders ein bisschen, oder?
Ja, klar. Also, Großverbraucherpreise sehen halt ein bisschen anders aus. Und die Preise, die hören sich jetzt natürlich, wenn man jetzt nur, ich weiß nicht, all die Preise.
Also, für ein ganzes Tier ist es okay. Aber also, Leber L50, gut, so frisch, kriegst du es auch wahrscheinlich nie wieder. Also man bekommt, was man dafür bezahlt. Ich glaube, das ist echt wichtig zu verstehen.
Also die Preise liegen aber auch irgendwo ziemlich mittig im Bio-Durchschnitt. Also das sind jetzt keine exorbitanten Preise.
Ja. Nee, finde ich gut, auf jeden Fall.
Ist natürlich ein knaller Preis, wenn man nur das Aldi-Hähnchen kennt. Dann ist das natürlich jenseits von bezahlbar. Aber wenn man jetzt sowieso Bio-Hähnchen kauft, dann kann man auch Hähnchen kaufen.
Das noch drauflegen und ja. Dein Futter baust du ja nicht selber an, oder?
Nee.
Also kein Drecker.
Genau. Ich habe auch keine Ackerflächen und kein nichts, ne? Ich brauche ja 50% Eigenfutteranteil für die Bierzertifizierung. Das wird über den eben schon genannten Kooperationsbetrieb, auf den ich meine Tiere auch oder die Hälfte meiner Tiere laufen habe. Okay. Der baut Futter für mich mit an. Oder zumindest den Eigenfutteranteil und dann wird es geliefert an den Futtermitlieferanten, gemischt mit allen Komponenten und kommt als ganzes Futter wieder zu.
Okay, du bist Bioland zertifiziert. Genau. Okay. War dir das wichtig oder? Haben die Kunden danach gefragt oder?
Ich wollte es sogar ehrlich gesagt am Anfang gar nicht machen. Weil ich immer noch der Meinung bin, man kann sich da so viele Siegel drauf machen, wie man möchte, aber besser ist es doch immer, wenn man irgendwie das mit den Kunden kommuniziert kriegt. Mir allerdings auch den Kommunikationsaufwand nicht ganz so hoch vorgestellt. Und die Bioland-Zertifizierung rührt im Endeffekt daher, dass der gerade genannte Kooperationsbetrieb Bioland zertifiziert ist. Das heißt, damit wir auf deren Flächen drauf konnten, musste auch die Bioland Zertifizierung her.
Okay.
Gerade in dem Preissegment möchte man natürlich auch Bioläden mitnehmen. Also, ja.
Ja, okay, macht Sinn, klar. Ja, Sören, zwei Fragen hätte ich noch. Und zwar, würdest du so ein Projekt nochmal starten? Wenn ja, was würdest du anders machen? Und wenn nein, warum nicht?
Ich würde es definitiv nochmal starten. Was würde ich anders machen?
Ist gar nicht so einfach.
Ja, so ein paar Kleinigkeiten, ne? Also so Sachen, an denen ich jetzt immer noch arbeite, wie zum Beispiel die Wasserversorgung der Tiere. Das läuft alles halt in Handarbeit ab. Das sind halt so Sachen, die kann man mit relativ wenig Geld automatisieren. Aber dadurch, dass sie am Anfang nicht gemacht wurden und ich halt über die Saison halt auch echt oft in Zeitstress bin.
Keine Zeit dazu hast.
Sie nach über 4 Jahren jetzt immer noch nicht geregelt, auch wenn es mir am Ende des Tages wesentlich mehr Zeit einsparen würde, als wenn ich mich darum kümmern würde. Das sind halt solche Kleinigkeiten, ne? Aber jetzt im Großen und Ganzen gar nichts. Also nichts.
Okay, das ist doch schon mal eine gute Sache.
Nichts weltbewegendes.
Und Frage Nummer 2. Welchen Tipp würdest du anderen Menschen geben, die so ein ähnliches Projekt aufziehen wollen?
So wie du das gemacht hast, ne? Holt euch 50 Tiere, probiert's aus. machen. Einfach,
genau.
Einfach machen.
Einfach machen, genau. Das sage ich auch.
Es muss ja jetzt auch
gar nicht lange drüber nachdenken.
Ne, seht zu, dass ihr ein kleines Stück Fläche irgendwo kriegt und macht das Ganze erstmal privat und nicht, ja, nicht landwirtschaftlich kommerziell. Einfach ausprobieren für den Eigenbedarf. Ich weiß nicht, wie legal das ist, 40, 50 Tiere an Freunde und Bekannte zu verkaufen, aber letztendlich, es kriegt keiner mit. Einfach probieren.
Genau, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen.
Nein. Und sonst alles isst klar. Man die natürlich gut. Einfach alle selber, das ist ja auch kein Problem.
Nein, deswegen, es ist alles für den Eigenbedarf. Also man darf bis unter 50 Tiere, müssen sie auch bei der Tierseuchenschutzkasse nicht angemeldet sein. Und von daher ist, glaube ich, so das
wäre mir jetzt
50 und weniger ist, glaube ich, so eine Nummer.
Muss nicht ab Tier 1 eigentlich angemeldet werden? Also jeder, der 2 Hühner im Garten hat für Eier, meine, der müsste auch anmelden.
Also das ist wahrscheinlich auch wieder ein bisschen unterschiedlich, aber also Baden-Württemberg bin ich mir, ich sage jetzt mal, 75% sicher, dass es 50 und weniger sind.
Kann sein, aber die Anmeldung bei der Tierseuchenkasse auch als Privathaltung, das ist das absolut geringste Problem.
Das ist wenigste, ja.
Und genau. Die 1,50 Euro, die haben wollen für 50 Tiere oder was, ich glaube, das kriegt auch noch jeder zusammen.
Sinnfällig, genau. Alles klar. Also gut, Sören, das war's auch schon. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut, war ein interessantes Gespräch.
Danke.
Ich hoffe, den Hörern hat's auch gefallen. Gibt's noch was du loswerden willst? Wo kann man dich, hast du Social Media? Schickenmoser.de ist die Webseite.
Genau.
Bald neu, hoffentlich.
Ist gerade in Planung. Wird hoffentlich die nächsten Wochen in Angriff genommen. Ansonsten Facebook, Instagram, auch wenn ich da, ja, ich bin nicht so der super aktive Nutzer, aber ab und zu kommen mal ein paar schöne Bilder.
Nee, das ist doch cool. Wie gesagt, nochmal danke fürs Dabeisein und ich glaube, wir bleiben in Kontakt.
Nicht zu danken.
Das war Bauern ohne Hof. Abonniere uns auch auf YouTube und Instagram unter Bauer ohne Hof. Alle Infos zum Podcast findest du auf www.bauerohnehof.de.